Herzlich willkommen auch von mir zu unserem zweiten Adventsgottesdienst. Ich wünsche euch einen frohen zweiten Advent. Und bevor ich mit der Predigt beginne, sei doch mal die Frage angebracht: Advent, ist das eigentlich was Biblisches oder nicht? Wo kommt es her, falls es nicht biblisch ist? Und bin so in Gedanken die Bibel durchgegangen. Nö, also biblisch ist Advent sicher nicht. Paulus sagt ja sogar in Kolosser 2, Vers 16, wir sollen kein schlechtes Gewissen haben, wenn wir keine besonderen Feiertage halten. Und dann habe ich ein bisschen im Internet gestöbert und herausgefunden, dass der Advent im 6. Jahrhundert nach Christus von dem Papst Gregor dem Großen erfunden wurde. Das ist nicht der Papst, der den gregorianischen Kalender ins Leben gerufen hat, sondern das ist der Papst, der den Titel Bischof von Rom endgültig abgelegt hat und gesagt hat, ich möchte nur noch Papst genannt werden, wen es interessiert. Dieser Gregor also, der fand das Fasten, was einige Christen vor Weihnachten, vor der Weihnachtsfeier gemacht haben, die haben ein paar Tage vorher angefangen zu fasten, und das fand er so toll und inspirierend, dass er gesagt hat, lass uns das ausdehnen auf die 4 Wochen vor Weihnachten. Und so ist damals der Advent entstanden. Und Advent ist ja einerseits die Zeit, in der wir Christen uns auf die Geburt von Jesus, das heißt auf Weihnachten, vorbereiten. Das ist die Idee dahinter. Andererseits sollen wir uns durch den Advent mental, aber auch auf das zweite Kommen von Jesus vorbereiten. Und das ist heute auch ein bisschen das Ziel meiner Predigt. Und lasst uns beginnen mit einer kleinen Geschichte aus der Bibel, aus der Zeit kurz nach Jesus Geburt. Das ist in Lukas 2, Vers 21 bis 33. Schlagt also eure Apps auf. Und in der Luther 2017 ist diese Geschichte überschrieben mit Jesu Beschneidung und Darstellung im Tempel. Lukas 2, Vers 21 bis 33. Und als 8 Tage um waren und er, Jesus, beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleibe empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Moses um war, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn, 2. Mose, Verse 13, Kapitel 13, Vers 2 und Kapitel 13, Vers 15. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben. 3. Mose 12, Vers 6 bis 8. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben den deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israels. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und das Erste, was mir diese Stelle zeigt, ist, dass Josef und Maria nicht reich waren. Das Opfer für einen erstgeborenen Sohn war nämlich eigentlich ein Lamm. Aber in der Bibelstelle im 3. Moses gibt es eine Ausnahme für die, die sich kein Lamm leisten können. Da steht dann explizit, sie sollen ein paar Turteltauben oder 2 junge Tauben als Opfer bringen. Das nur so nebenbei. Aber was eigentlich wirklich interessant ist, ist, dass Gott es gefügt hat, dass Jesus im Tempel schon erwartet wird. Da kommen Maria und Josef, haben dieses kleine Kind auf dem Arm. Und dann kommt ein gewisser Simeon, ein Simon. Simeon. Das ist wahrscheinlich ein sehr alter Mann, weil wer freut sich sonst darüber, dass Gott ihn jetzt in Frieden fahren lässt? Dieser Simeon wird also vom Geist herbeigerufen und er sieht das Kind und er erkennt in ihm den zukünftigen Retter von Israel. Und da frage ich mich, wie hat der Geist ihm das wohl gezeigt? Ich glaube nicht, dass man Jesus äußerlich angesehen hat, dass er mal Messias werden sollte. Und wahrscheinlich war das so, dass jeden Tag viele Kinder in den Tempel gebracht wurden, damit dieses Opfer gebracht wird. Gott hat also irgendwie direkt zu diesem Simeon gesprochen und hat ihn direkt zu Jesus geführt. Und das, wenn wir da recht drüber nachdenken, ist etwas ganz Besonderes. Wir sehen solche Geschichten auch im Alten Testament. Da führt zum Beispiel Gott den Samuel zu David und sagt, dieser soll mein König werden. Aber man darf nicht vergessen, dass zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament nach Nehemia und Malachi 400 Jahre prophetischen Schweigens waren. Das gab es noch nie vorher. Die Juden, die waren von Gott abgefallen, sie waren in die Verbannung zerstreut. Ein letztes Häufchen wurde zurückgeführt in das Land Israel, aber eigentlich hatte Gott fertig. Und für lange Zeit sehen wir kein prophetisches Wort mehr, was überliefert wurde. Dabei hätten die Juden es durchaus gebraucht in der Zeit. Ich habe da neulich mal drüber gesprochen, in einer Predigt, was alles passiert ist. Sie wurden erst von Alexander dem Großen überrannt, dann von den Seleukiden überrannt, dann schließlich wurden sie von den Römern erobert. In ihrem heiligen Tempel wurden Schweine geopfert von fremden Herrschern, nur um sie zu entehren. Und ich bin mir sicher, dass sie in der Zeit zu Gott geschrien haben, Gott, hilf uns. Und ich bin auch sicher, dass Gott zu ihnen gesprochen hat, aber nicht durch prophetisches Wort. Bis Jesus geboren wird. Und dann auf einmal erscheint Zacharias, dem Vater von Johannes, ein Engel und spricht mit ihm. Maria erscheint ein Engel und spricht mit ihr. Josef erscheint im Traum ein Engel. Bei Jesus' Geburt erscheint ein Heer von Engeln, Hirten auf dem Feld. Die heiligen drei Könige, die laut Bibel eigentlich weniger Könige als mehr Weise sind, also vielleicht Wissenschaftler der heutigen Zeit, die bekommen Zeichen von Gott. Ein Stern erscheint extra und führt sie hin zum Ort, an dem Jesus geboren wird. Und dann spricht Gott zu Simeon. Jesus wird geboren und die ganze geistliche Welt ist auf einmal in Aufruhr. Und das war noch nicht alles, weil wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass in diesem Augenblick noch eine zweite Prophetin zugegen war. Das ist in Lukas 2, Vers 36 und Vers 38 bis 38. Gerade ein paar Verse weiter, da heißt es, und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu, zu derselben Stunde, und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Was für ein Szenario. Da sind diese beiden hochbetagten, aber stadtbekannten und angesehenen Senioren, die auf einmal völlig außer sich sind und die sagen, dieses Kind, das ist der Messias. Er ist endlich geboren worden. Gepriesen sei Gott. Und die Menschen strömen herzu und fragen sich, was um alles in der Welt ist denn in die beiden gefahren? Von was reden die denn da? Und in der Mitte von dem Ganzen steht Josef, der Zimmermann, in einfacher Kleidung, ein einfacher Handwerker. Neben ihm seine minderjährige Frau Maria, wahrscheinlich nicht älter als 14 Jahre, mit einem Baby auf dem Arm. Und sie wundern sich. Und ich frage mich, für wen wurde diese ganze prophetische Show veranstaltet? Weil die nächsten 30 Jahre war erstmal Ruhe. Man hat nichts gesehen und nichts gehört von diesem Jesus. Sieht man vielleicht mal von dieser Episode im Tempel ab, als er 12 Jahre alt war und als er den Gelehrten kluge Fragen gestellt hat. Aber was hat es gebracht? Wer sollte hier etwas lernen? Wem wollte Gott etwas zeigen? Vielleicht Maria? Aber Maria hatte ja schon einen Engel gesehen. Für Maria hätte Gott keine zwei Propheten schicken brauchen. Vielleicht irgendjemand anders der Anwesenden? Ich glaube nicht, dass sich 30 Jahre später noch irgendjemand an diese Episode erinnert hat. Wenn die Lebenserwartung damals war recht kurz und wenn du so ein Mann in deinem mittleren Alter warst und das erlebt hast, dann ist die Chance groß, dass 30 Jahre später du gar nicht mehr gelebt hast. Ich glaube nicht, dass bei Jesus Einzug nach Jerusalem ein älterer Mann auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, ah, Jesus, da bist du ja wieder. Ich erinnere mich noch gut an dich. Du warst damals so klein. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich. Warum also diese ganzen prophetischen Aktivitäten? Warum diese ganzen Engelserscheinungen? Warum Chöre von singenden Engeln? Ich glaube, der Himmel war in Aufruhr. 400 Jahre prophetischen Schweigens sind vorbei. Er kommt, der Messias. Dort ist er. Er ist geboren. Halleluja, gepriesen sei Gott. Das Heil ist bei den Menschen angekommen. Das war der wahre Advent. Der Himmel hat die Ankunft von Jesus auf dieser Erde gefeiert. Und die Engel haben es im Himmel nicht mehr ausgehalten. Und da sage ich 2000 Jahre später, das bewegt mich auch heute noch. Das will ich auch feiern. Daran will ich auch denken. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Lasst uns gemeinsam den Advent feiern. Auch wenn es nur die Erfindung von irgendeinem Gregor ist. Lasst uns daran denken, dass Gott uns einen Heiland, einen Retter geschickt hat, der auch dich rettet. Oder wie Simeon es gesagt hat, unsere Augen haben deinen Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und diese Formulierung, das Licht zur Erleuchtung der Heiden, das ist natürlich eine Referenz auf eine Stelle im Alten Testament. Und wer vorhin aufgepasst hat, der hat diese Stelle im Alten Testament auch schon gehört. 600 Jahre ungefähr vor Christus. Es steht nämlich in Jesaja 8 und Jesaja 9. Und ich lese vor, was wir vorhin schon gehört haben. Ich beginne mit Jesaja 8, Vers 23. Sie sind im Dunkeln der Angst und gehen irre im Finstern. Doch es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Über denen, die da wohnen, im finsteren Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist eine der schönsten Prophezeiungen von Jesus im Alten Testament. Jesus, das Kind, das den Frieden bringt. das Recht und Gerechtigkeit bringt bis in Ewigkeit. Was für eine mächtige Prophezeiung. Und 600 Jahre lang haben die Menschen darauf gewartet. Und deshalb verstehe ich diese Begeisterung von diesen beiden, von Simeon zum Beispiel, als er begeistert ist, dass er das erleben kann, dass dieses Versprechen, was Gott seinem Volk gibt, jetzt und heute in Erfüllung geht. Und der Titel meiner Predigt für heute ist Jesus, das Licht der Welt. Und kann er uns heute noch den Weg weisen? Und zu diesem Thema habe ich einen langen und einen kurzen Punkt. Und der lange Punkt ist, Jesus ist das Licht. Es gibt jede Menge Stellen im Neuen Testament, in denen Jesus entweder als das Licht bezeichnet wird oder in denen er sich sogar selber als das Licht bezeichnet. Ein Beispiel, Johannes 1. Die Stelle, die beginnt mit: Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es in Vers 4 über Jesus: In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Oder Johannes 9, Vers 5, hier spricht Jesus selbst. Er sagt: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Oder Johannes 8, Vers 12. Da redete Jesus abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder noch ausführlicher, Johannes 12, Vers 46 bis 50. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, sagt Jesus, auf das, wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den richte ich nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Der hat mir ein Gebot gegeben, was ich tun und reden soll. Und ich weiß, sein Gebot ist das ewige Leben. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Was bedeutet es, dass Jesus das Licht ist? Was meint Jesus damit? Ist das noch heute für uns relevant? Was bedeutet das für mein Leben? Licht und Leben, das gehört zusammen. Das zeigt uns schon die Natur. In Johannes 1 heißt es ja, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und physisches Licht ist in gewisser Weise tatsächlich die Quelle allen Lebens hier auf dieser Erde. Von der Sonne kommt die Energie, die die Erde warm hält. Von der Sonne kommt die Energie für die Photosynthese, für das Wachstum der Pflanzen. Schon wenn das Licht ein bisschen nachlässt, dann fällt die Natur in einen Winterschlaf, wie wir es draußen sehen können. Die Bäume werfen ihre Blätter ab, die Zugvögel suchen das Weite. Viele Tiere vergraben sich. Und wenn dann die Tage im Frühling wieder etwas länger werden, wenn die Sonnenstrahlen wieder intensiver werden, dann erwacht auf einmal die Natur wieder zum Leben. Gerade wir hier in Deutschland, wo diese vier Jahreszeiten besonders stark ausgeprägt sind, wir wissen von der Macht des Lichts. Aber was ist für uns Menschen das Licht? Und ich glaube, für uns Menschen das Licht in unserem Leben ist Bestimmung. Es ist das Wissen, dass unser Leben etwas wert ist. Es ist Hoffnung. Hoffnung auf eine Zukunft. Basti hat in dieser Woche im Gemeinderat erzählt, was sein persönliches Erweckungserlebnis war. Und es war, hat er erzählt, interessanterweise die Geburtstagsparty seines Lebens. Er hat eine Geburtstagsparty gefeiert und 120 Gäste sind gekommen. Der Alkohol ist in Strömen geflossen, die Stimmung war am Sieden. Und aus der Perspektive vieler Leute auf dieser Welt hat er in dem Moment alles gehabt, was man braucht zum Glücklichsein. Aber für ihn stand am nächsten Morgen die Erkenntnis, alles, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe, ist völlig ohne Sinn. Und nach dieser berauschenden Geburtstagsfeier ist er erstmal in Depression gefallen. Er hat gemerkt, ich mache keinen Unterschied. Alles ist leer. Alles ist nichtig. Und das ist die Finsternis. Das war die schonungslose Erkenntnis der Finsternis in seinem eigenen Leben. Und der stolze Atheist Basti, der alles hatte, außer Sinn in seinem Leben, dieser stolze Basti hat sich in sein Kämmerlein eingeschlossen und hat gebetet: Jesus, bitte komm und rette mich. Und wenige Monate später ist Jesus, das Licht dieser Welt, in sein Leben getreten. Und heute weiß Basti, was es ist, dieses Licht, das Licht der Hoffnung. Was ist das Licht? Es ist das Leben. Man kann es nicht besser erklären, als mit der Geschichte von jemandem, der es gefunden hat. Das Licht ist der Sinn im Leben. Das Licht ist Hoffnung. Hoffnung, dass dieses Leben, dass mein Leben nicht nur noch 40 Jahre mit zunehmend abnehmender Gesundheit sind. Tatsächlich ist Jesus die einzige Hoffnung. Und es klingt radikal. Aber was macht sonst Sinn, wenn nicht ein Leben zu leben, das Gott für dich vorbereitet hat, in dem du mithilfst, an einem großen, ewigen Plan zu arbeiten, damit es, wie es in der Stelle in Jesaja heißt, damit des Friedens kein Ende nimmt, damit das Recht und die Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit herrschen. Daran will ich mitarbeiten. Warum reizen mich, warum mag ich Superheldenfilme so sehr? Ich liebe sie. Ich habe alle Marvel-Filme gesehen. Ich bekenne. Ich liebe diese Filme. Und der Grund ist eigentlich nur, weil darin das Gute das Böse überwindet. Das Böse wird platt gemacht. Außer in Avengers Teil 3. Spoiler. Aber wir alle hoffen ja auf den vierten Teil. Wir hoffen, dass irgendwie die Zeit wieder zurückgedreht wird und dass alle, die gestorben sind, wieder zum Leben erweckt werden. Alle die lieben Helden, die in Asche verwandelt wurden. Wünschen wir uns das nicht auch für unser Leben? Dass das Gute das Böse überwindet, dass das Gute triumphiert, selber gut sein können, dass wir selber das Böse überwinden können. Dass das, was wir machen, einen bleibenden Wert hat. Dass wir ein Segen sein können für unsere Nachwelt. Dass wir die Welt verändern. Diese Welt hat das nicht zu bieten. Wer von uns kennt noch seinen Urgroßvater? Ich kenne gerade mal die Namen meiner Urgroßeltern. Ich habe keine Ahnung, wie sie ausgesehen haben. Ich habe keine Ahnung, wie ihr Charakter war. Und damit bin ich tatsächlich sogar noch einer der allerletzten auf dieser Welt, der sich überhaupt noch an sie erinnert. Was werden unsere Urenkel, Ururenkel, was werden sie über uns denken? Was werden sie über dich denken? Was werden sie über mich denken? Wahrscheinlich nichts. Was nützt es dir, wenn du erfolgreich bist in deinem Job? Oder wenn du ganz toll deine Kinder großziehst? Wenn du ganz fleißig spendest für die Armen? Schon in drei Generationen wird dein Einfluss mit aller Wahrscheinlichkeit im Grundrauschen dieser Welt verloren sein. Und du wirst vergessen sein. Rackere dich ab in deinem Job, baue dir ein Haus, investiere in deine Rente und warte ab, was davon übrig bleibt. Und das soll der Sinn des Lebens sein? Alles ist null und nichtig. Wenn nicht, wenn es nicht ein Licht in dieser Welt gäbe. Ein Licht, das von der Hoffnung zeugt, das den Weg weist. Jesus gibt uns nicht nur die Chance, im großen Plan von Gott mitzuarbeiten, einen Plan, durch den wir, ich meine, einen wirklichen Unterschied machen können, einen Plan, durch den des Friedens kein Ende nimmt auf dieser Erde, durch den Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit herrschen werden. Nein! Jesus verspricht uns sogar, dass das nicht alles ist. Diese 40 Jahre mit zunehmend abnehmender Gesundheit, die ich jetzt noch vor mir habe, so ist Gott denn gefällt, mich so lange am Leben zu lassen. Er sagt mir, ich darf eine Hoffnung haben, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben ohne Leid. Und das ist die gute Nachricht. Und damit komme ich zum zweiten Punkt, der kürzer ist. Und das ist, wir sind das Licht. Wir sind das Licht dieser Welt und auch wir können anderen den Weg weisen. In Epheser 5, Vers 8 heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und ich finde den Punkt interessant. Jesus ist das Licht der Menschen. Er bringt das Leben. Er bringt Hoffnung und Zukunft. Aber scheinbar ist es ansteckend. Und wenn wir seine Jünger sind, dann werden wir transformiert. Obwohl wir anfänglich Finsternis sind, werden wir zum Licht in dem Herrn. Und in diesem Vers ist auch gleich ein Appell, wandelt als Kinder des Lichts in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. An eine tolle Stelle dazu ist Matthäus 5, Verse 13 bis 16. Da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Warum sind wir das Licht der Welt? Zum Beispiel, weil wir erkannt haben, dass Gott existiert, tatsächlich existiert in dieser atheistischen Welt. Weil wir erkannt haben, wer Jesus ist. Weil wir erkannt haben, dass es tatsächlich einen Sinn gibt in unserem Leben. Und weil wir das weitergeben können. Aber nicht nur das, sondern auch einfach deshalb, weil diese Erkenntnis uns zu lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit führt. Wie die Stelle in Epheser sagt. Wenn diese Tatsachen unser Herz berühren, dann werden wir mit guten Werken reagieren. Und dann werden Menschen diese guten Werke sehen. Und was werden sie tun? Sie werden Gott im Himmel preisen. Matthäus ist aber auch eine Warnung an uns. Wir sind dazu berufen, Salz zu sein. Wenn wir das nicht sind, dann verfehlen wir unseren Zweck. Wir sind dazu berufen, ein Licht zu sein und anderen den Weg zu leuchten. Wir sollen das, was wir erkannt haben, nicht verbergen und auf unserer Arbeit mit unseren Bekannten vom Kindergarten oder von der Schule einen auf normaler Mensch machen. Wir sind keine normalen Menschen mehr. Wir sind Gottes Lichter auf dieser Erde. Und Gott sagt, er braucht, dass wir scheinen. Natürlich braucht Gott uns nicht wirklich. Gott braucht niemanden, wenn er es nicht explizit will. Gott könnte wie ein Blitz von einem Ende des Himmels bis zum anderen Ende des Himmels die Erkenntnis verteilen unter den Menschen, wer Jesus ist. Und das wird er auch machen eines Tages, aber jetzt noch nicht. Im Moment möchte er, dass wir seine Lichter sind für ihn. Er sagt, er sendet uns aus als seine Botschafter. Er lässt durch Menschen, anderen Menschen, die frohe Botschaft verkünden. Und ist das nicht eine Freude? Wir dürfen, wie Paulus es sagt, Mitarbeiter der Gnade werden. Wir dürfen Friedensstifter sein. Wir dürfen einen ewigen Unterschied machen mit dem, was wir tun. Und unsere Namen werden nicht vergessen werden. Sie werden im Himmel aufgeschrieben für alle Ewigkeit. Fazit. Adventzeit heißt, wir feiern, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und wir feiern, dass das Licht der Menschen auf diese Welt gekommen ist. Und wir können das wirklich feiern. Denn ohne Jesus wäre es hier wirklich ganz schön finster und dunkel. Und wenn du heute hierher gekommen bist und du hast gedacht, es ist Adventszeit, ich möchte mal in den Gottesdienst gehen und eine wohlig warme Predigt kann nicht schaden, um mich in Weihnachtsstimmung zu bringen. Und wenn du Kerzenschein und warme Worte erwartet hast, dann wirst du jetzt vielleicht denken, wow, das ist ja eine ganz schön heftige Predigt hier. Heftige Behauptungen und Theorien, die der kleine Mann da vorne aufstellt. Aber denk mal über dein Leben nach, reflektier mal dein Leben. Denk mal über den Sinn in deinem Leben nach. Und die Wahrheit ist, Jesus ist nicht auf diese Welt gekommen, um unsere Herzen mit Kerzenschein und stille Nacht zu erwärmen. Sondern er ist gekommen, um uns eine Perspektive aufzuzeigen, uns einen Sinn zu geben für unser Leben. Um uns davon zu erzählen, dass das hier nicht alles ist, sondern dass es danach noch weitergeht und dass alles besser wird. Und ich möchte dich ermutigen, schlag die Bibel auf und lese nach, was ich hier gerade behauptet habe. Und du wirst feststellen, das ist genau das, was in diesem Buch steht. Und mir hat das in meiner Kindheit auch kein Religionslehrer oder kein Pfarrer gesagt. Ich erinnere mich bei Advent tatsächlich nur an Kerzenschein und an warme Worte, was mich persönlich damals weniger interessiert hat. Aber sprich mal auch mit deinem Nebenmann, schau ihm in die Augen, stell ihm die Frage nach dem Sinn des Lebens, ob er ihn in dieses gefunden hat. Und schau dir an, ob er dir die Wahrheit sagt oder nicht. In seinen Augen wirst du es sehen. Und du wirst sehen, jeder, der Gott in seinem Leben erfahren hat, der ist sich nicht sicher, unsicher, der ist sich nicht unsicher über das System nach dem Sinn des Lebens. Du wirst in seinen Augen sehen, ja, dieser Mann hat oder diese Frau hat Gott gefunden. Er hat einen tiefen Frieden in seinem Herzen über den Sinn des Lebens. Und diesen Frieden wünsche ich auch dir. Denn dieser Frieden ist das Wunder des Advents. Und dafür sei Gott die Ehre. Amen.